Hallo und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Oder wie wir hier in Hamburg sagen, moin. Direkt aus der schönsten Stadt der Welt. Hier ist für Sie Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hamburg schnackt, dem Tourismus-Talk des Tourismusverbandes Hamburg. Mein Name ist Brigitte Engler. Ich bin Mitglied des Vorstandes des Tourismusverbandes. Hauptberuflich bin ich Geschäftsführerin des City Management Hamburg. Unser heutiger Gast ist Uwe Bergmann. Ich freue mich ganz besonders, Uwe, dass du heute bei uns bist und wir ein bisschen was zu dir, über dich erfahren und über dein Unternehmen. Ich habe jetzt in Vorbereitung zu diesem Podcast heute ein bisschen recherchiert. Vermutlich wirst du mir gleich ins Wort fallen und sagen, nee, alles ganz anders. Gegründet hast du die Bergmann-Gruppe schon im Jahr 1987. Und mit all den Veranstaltungen, die ja ganz klein sind, von Straßenfesten über Weinfeste, Ducksteinfest, Public Viewing, Cruise Days, sind es eben die ganz kleinen Veranstaltungen bis hin zu Veranstaltungen, die aber über 1 Million oder 1,5 Millionen Menschen ziehen, Uwe. Alles unglaublich spannend. Was hat dich damals motiviert, diesen Weg zu gehen?
Tja, was hat mich damals motiviert? Also ich habe mir damals natürlich überhaupt nicht vorgestellt, dass das so enden könnte, wie es jetzt im Moment ist. Und ich war jung und wild und wusste eigentlich gar nicht, was ich richtig machen wollte. Wie das so ist, wenn man aus der Schule kommt, habe meinen Zivildienst gemacht, bin wieder nach Hamburg gekommen und habe mich so ein bisschen orientiert. Da dachte ich, na, ich fange mal an mit Geografie, Soziologie und Volkswirtschaft mit dem Studium. Auf Diplom habe ich da studiert und ich mochte Geografie immer gern. Also es war wirklich so ein Platzhalter, weil ich nicht richtig orientiert war. Auch etwas, was in der Schule auch nicht richtig vermittelt wurde, finde ich. Also da gab es irgendwie eine Lücke. Ich war, wie gesagt, noch nicht so weit, dass ich wusste, was es eigentlich ist. Und habe dann angefangen zu jobben bei einem Buchhändler in Norderstedt. Jörg Ruschke.
Spannende Brücke jetzt zu den Events.
Ein völlig verrückter Typ, sehr lebenslustig und hatte unheimlich ein großes Beziehungsgeflecht und war auch so ein Eventmann. Der war Vorsitzender der Werbegemeinschaft am Ochsenzoll-Schmuggelstich. Also was du hier in der City bist, hat der am Ochsenzoll gemacht. Und da gab es auch einen Flohmarkt. Und den haben die immer selbst organisiert und dann war denen das aber zu viel und dann haben die mich gefragt, sag mal, willst du das nicht mal machen? Und so fing das mal an, so habe ich einen Flohmarkt organisiert. Ne? Also ich werde es nie vergessen, der erste Flohmarkt im April morgens, ich hatte da gar kein Auto, bin im Taxi von Eppendorf nach Norderstedt gefahren und morgens um 4 und es lag, glaube ich, 5 cm Schnee. Es war furchtbar.
Ideale Bedingungen für einen Flohmarkt.
Und es war natürlich nicht ein Stand im Vorwege verkauft, dann kannst du dir vorstellen, wenn die Flohmarkthändler das sahen, dann blieben die lieber liegen. Das war also nicht ausverkauft. Da habe ich erstmal gesagt, das müssen wir ändern. Der nächste Flohmarkt wurde also im Vorwege verkauft, um mich davor zu schützen. Und so habe ich Spaß am Veranstalten gefunden. Ne, das ist ja was Spannendes, sowas zu planen, diesen Spannungsbogen aufzubauen, bis es dann stattfindet und dann findet es statt. Und das Schönste an Veranstaltungen überhaupt ist, dass sie irgendwann zu Ende sind. Dann macht man da einen Haken hinter und dann macht man was Neues.
Und ja, dann habe ich gedacht, dieses zu Ende und was Neues geht ja bei dir von einem Termin in den nächsten.
Ja, inzwischen ja. Aber damals war das so. Ich war dann auch für diesen Jörg Ruschke tätig. Der hat auch immer so Büchertische gemacht in dem literarischen Kabarett der Wendeltreppe. Das ist immer im Haus der Patriotischen Gesellschaft. Jeden Monat haben die sich da getroffen und da gab es da Lesungen. Und das eine Mal war da, ich glaube, ein Journalist von der Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Und dann hat gesungen Ingeborg Thomsen. Die war früher Leadsängerin bei Rudolf Rock und den Schockern. Hat aber auch ein bisschen in Chanson gemacht und die fand ich betörend. Und dann dachte ich, Mensch, die muss ich kennenlernen. Und dann sagte ich, hättest du nicht mal Lust, eine Veranstaltung zu machen mit mir? Und die blöde Kuh sagt, ja. Also musste ich also mit der auch eine Veranstaltung machen. Und dann haben wir überlegt, was können wir denn machen? Und ich war damals ja in Norderstedt, lebte da und da gibt es so eine Kirchengemeinde, Shalom, die hatten so ein tolles Atrium, da konnte man also etwas veranstalten, habe ich das angemietet. Aber sie alleine nur singen geht ja nicht. Und dann hat sie gesagt, Mensch, ich kenne Gottfried Böttger ganz gut. Und dann haben wir den dazugeholt, der hat ja Klavier gespielt. Da habe ich Gottfried kennengelernt. Das war alles sehr aufregend. Und dann habe ich mit den beiden gesprochen. Ich sage, Mensch, Singen und Musik, das ist auch klasse, mir fehlt noch irgendwas. Irgendwas brauchen wir noch. Und dann sagt Gottfried, Mensch, ich kenne den Gerlach Fiedler. Der war damals Synchronsprecher des Krümelmonsters bei der Sesamstraße, so ein großer Bär. tiefe Stimme und konnte super lesen. Er war ein NDR-Mann, Regisseur und Produzent beim NDR. So, der kam dazu und hat das auch mitgemacht. Dann habe ich denen so eine kleine Bühne aufgebaut, und eine Szenerie, und habe da Karten verkauft mit selbstgemalten Plakaten. Und ich habe eine furchtbare Handschrift. Die habe ich damals im Lichtpausenverfahren habe ich die vervielfältigt und habe selbst Fluchzettel gemacht, auch mit meiner Handschrift, und statt an mir als seiner Fluchzettel verteilt. Also ist furchtbar. Aber am Ende des Tages war das Ding, der Saal war proppevoll. Ne, das war also wirklich, wir hatten, glaube ich, knapp 300 Gäste. Es durften nur 250 rein, den Rest habe ich reingeschummelt. Und danach habe ich mit allen Künstlern zusammen den Überschuss beim Italiener verfeiert sozusagen. Und ich werde es nie vergessen, auf dem Weg zurück bin ich also völlig fertig im Auto da niedergelegen und dachte, Mensch, was ist das für ein Ritt, den du da gemacht hast. Ne? Und das war eben auch diese ganze Energie so einer Veranstaltung, hat sich dann eben zugespitzt in dem Moment, wo sie stattgefunden hat. Und das hat mich begeistert. Das ist ja wie eine Droge.
Ja, dann kam eins nach dem anderen. Die Feste werden größer, Public Viewings mit vielen tausend Menschen.
Ja, das kam dann alles nach und nach.
Aber auch 1,5 und sogar noch mehr Millionen Menschen, die auf deine Veranstaltung kommen. Uwe, wenn ich mir euren Terminkalender anschaue, was in den nächsten Wochen vor euch steht als Bergmann-Gruppe, dann frage ich mich, wo nimmst du diese Energie her? Und den Antrieb, das ist mir klar, aber es kostet ja eine unglaubliche Energie.
Naja, du hast ja richtig gesagt, inzwischen heißt es Gruppe, und eine Gruppe zeichnet sich ja dadurch aus, dass da mehrere Menschen mit zu tun haben. Ich alleine bin ja nichts. Und das ist auch eine gute Eigenschaft, die ich habe, dass ich weiß, dass ich viele Dinge nicht kann, und deswegen gucke ich immer nach Leuten und Menschen, die das besser können als ich, und mir gelingt es, die bei mir zu behalten. Das ist ein Kennzeichen unserer Firma, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr lange bei uns sind. Mhm. Und also ich habe neulich gerade 20- und 25-jährige Jubiläen gefeiert bei mir. Also ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass sowas möglich ist, weil ich mich innerlich immer noch so jung fühle und gar nicht glaube, dass so viel Zeit vergangen ist. Wenn ich da im Spiegel mich anschaue, ist wieder was anderes. Dann komme ich wieder zurück zur Realität.
Aber du bist ja auch gerade noch mal in einen Jungbrunnen gefallen. Du hast dir ja eine Auszeit genommen. Kürzlich ein paar Monate habe ich das richtig mitbekommen.
Das stimmt,
und bist
ja
ein bisschen unterwegs gewesen.
Ja.
Drei Monate auf dem Wasser.
Ja, ich bin begeisterter Segler und komme natürlich im Sommer nie richtig dazu, weil immer dann, wenn die Segelsaison ihren Höhepunkt hat, bin ich auf Veranstaltungen unterwegs. Trotzdem habe ich mit einem Freund ein Boot zusammen und genieße es auch sehr, und der ist in Ruhestand gegangen und hat mich also nicht lange überreden müssen. Mensch, lass uns doch mal was Verrücktes machen. Und dann ging es darum, wir gehen mal in die Karibik und segeln da. Mhm. Da dachte ich, ja, schön und gut, aber hört sich auch blöd an. Wir fliegen in die Karibik und dann segeln wir und fliegen wir zurück. Und dann fiel mir ein, Mensch, Greta, die hat das doch mit Boris Herrmann zusammen gemacht. Wir machen das genauso. Wir segeln in die Karibik, über den Atlantik, und dann segeln wir da und dann kommen wir zurückgeflogen. Okay, das kann man machen. Und so haben wir es gemacht. Wir sind in Lanzarote auf ein Boot eingestiegen mit 7 weiteren Protagonisten. Wir waren also zu 9. Und sind 4 Wochen lang über den Atlantik gesegelt und in der Karibik angekommen, wie damals Kolumbus. Und sind dann aber gleich noch mal 2 Monate in der Karibik geblieben.
Deshalb siehst du heute so aus, wie du aussiehst. Boah. Das war einmal das Bad in dem Jungbrunnen. Aber viel Energie hast du ja immer. Uwe, was ich nicht weiß und wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, bist du Ur-Hamburger?
Ja, also ich bin geboren in Hamburg, meine Eltern auch. Aber ehrlicherweise bin ich aufgewachsen in Norderstedt. Geboren in Hamburg, weil Norderstedt kein Krankenhaus hatte. Wir sind natürlich in Heidberg, im Heidberg-Krankenhaus geboren. Und, aber ich habe mich immer als Hamburger gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Und habe auch die erste Chance genutzt, nach Hamburg zu ziehen. Und bis auf 18 Monate Zivildienst, den ich in Pforzheim abgeleistet habe, habe ich immer in Eppendorf gewohnt. Das ist also mein Hut geworden. Und habe da auch 20 Jahre lang das Café Borchers betrieben. Also auch so ein Laden, der auch ist wie der Stadtteil, heterogen, mit unterschiedlichsten Menschen, die sich da begegnen. Und das hat immer Spaß gemacht. Also passte irgendwie auch in das Portfolio Gastronomie, obwohl ich davon überhaupt keine Ahnung hatte, wenn ich ehrlich bin. Aber vom Veranstalten hatte ich ja auch keine Ahnung, als ich damit anfing. Insofern arbeitet man sich da rein. Es passte zusammen. Und ich habe auch im Borchers gerne viel veranstaltet. Wir haben also tolle Feste da etabliert und Anlässe gehabt, zu denen wir was inszeniert haben. Da habe ich auch Kleinkunst gemacht, auch Lesungen und Live-Musik, aber eben auch große Partys. Und das haben wir im Großen dann auf ganzen Straßenzügen gemacht und im Kleinen brauche ich das eben auch. Ne? Das hat gepasst.
Sag mal, und nun hören wir ja deine Begeisterung für Eppendorf. Da lebst du seit vielen, vielen Jahren. Was ist dann neben Eppendorf ein Lieblingsort oder ein Herzensort für dich in Hamburg? Wenn Touristen dich fragen würden, was müssen wir unbedingt sehen? Gibt es einen Geheimtipp?
Ja, auch ein Geheimtipp. Es gibt uns viele kleine, süße Ecken. Und ich finde ja auch gerade, was den Tourismus angeht, ist alles viel zu sehr auf die Leuchttürme fokussiert. Das, was jeder kennt, muss man sehen. Wenn ich in eine Stadt fahre, dann versuche ich irgendwo in ein Quartier zu gelangen, was man nicht so im Fokus hat, um zu spüren, wie ist die Stadt überhaupt. Und das versuche ich, wenn ich in Hamburg bin, auch. Ich fahre zum Beispiel sehr gerne Fahrrad. Und wenn ich in Eppendorf aufs Fahrrad steige und dann den Ring 2 hochfahre nach Blankenese, da ist es noch nicht so schön, die Strecke am Stadion vorbei. Aber dann an der Elbe runter, in die City rein und dann um die Alster rum und dann wieder nach Eppendorf, dann ist das ein total gelungener Vormittag oder Nachmittag. Das bringt total Spaß, man hat was zu gucken, man ist in der frischen Luft und das genieße ich immer sehr. Ich finde zum Beispiel den Traditionsschiffhafen in der Hafencity, ist für mich einer der schönsten Orte, den wir hier in Hamburg haben. Wir haben da schon die eine oder andere Veranstaltung gemacht und immer wenn ich auf diesem Ponton stehe, dann denke ich, Mensch, wie schön ist das, ne? Die Elbphilharmonie vor Augen. So ein bisschen das alte Hamburg auch noch spürend, in der Speicherstadt, aber eben auch die Moderne durch die Hafencity und das Wasser eben und dann die alten Schiffe dazu. Das ist für mich eine wunderbare Stimmung. Mhm. Aber genauso die andere Elbseite ist wunderschön, wenn ich durch den Elbtunnel gehe und dann von der Seite auf Hamburg gucke, ist ja der viel schönere Blick. Ne, diese Kulisse mit Michel und den Landungsbrücken. Also hat aber auch mit Wasser immer zu tun. Aber auch die Alster hat so schöne Blicke. Hamburg mit den beiden Gesichtern. Also wenn ich mich aufs Wasser begebe, in ein Boot setze und damals, als noch die Alster mal zugefroren war, haben wir es mit Schlittschuhen gemacht, die Kanäle dann ablaufen und den Leuten in den Garten gucken. Wie schön ist das? Also es gibt da ganz schöne Dinge. Und ich finde ja auch, dass die insbesondere die Jugend, ja auch die öffentlichen Flächen neu entdeckt hat. Die Parks sind ja die neuen Hipster-Treffpunkte. Ne, meine Kinder, wenn ich die treffen will, muss ich in den Park gehen. Da lungern die rum. Und das finde ich aber auch schön, das ist ja auch städtisch. Also das ist ja auch ein gemeinsames Leben, dafür gibt es ja solche grünen Flächen. Ja. Also ja, es gibt so schöne Spots, aber auch in der Peripherie. Es gibt sogar in Langhorn findet man schöne Flächen. Also wenn ich von Eppendorf nach Norderstedt fahre ich natürlich nicht einmal über asphaltierte Flächen, am Flughafen vorbei, durchs Moor da hinten, Richtung Ochsenzoll. Das ist wunderbar, ist wirklich schön, die Tapenbeck entlang. Also man kann sich auch wirklich verkrümeln von den Straßen.
Das heißt, das würdest du auch einem Touristen, der dich fragt, empfehlen, verkrümeln Sie sich mal von den Straßen und ihm genau diese Stellen aufzeigen. Ja. Wie wichtig ist der Tourismus für euch, für eure Veranstaltungen? Ihr habt ja viele Veranstaltungen, zu denen kommen naturgemäß gerade die Hamburger, gerade die Straßenfeste, aber die großen Veranstaltungen leben ja vom Tourismus. Wie siehst du da die Entwicklung auch in diesem Jahr?
Naja, also das hat eine Wechselwirkung. Ne? Also wir haben teilweise mit unseren Veranstaltungen auch einen Einfluss auf Tourismus und auf der anderen Seite der Tourismus natürlich auch einen tollen Einfluss auf uns. Also wir freuen uns ja immer über Besucherinnen und Besucher und das ist auch wieder eine Herangehensweise, wenn ich an eine Stadt fahre, dann gucke ich mir natürlich Veranstaltungen an, dann gucke ich, Mensch, wo passiert denn was? Ein Straßenfest ist immer wunderbar, dann sehe ich, Mensch, wie leben die Menschen, wie feiern die zusammen? Oder welche Anlässe auch immer auf öffentlichem Grund und Boden. Und so machen wir es auch. Also bei den Harley Days kommen natürlich ganz viele Menschen von auswärts und genießen hier dieses Wochenende mit ihren Mopeds oder ohne, je nachdem, wie sie kommen. Bei den Cruise Days ist es die Begeisterung für die Kreuzfahrt. Mit dem Eppendorfer Landstraßenfest kriege ich keinen von München hier nach Hamburg gezogen. Aber wenn die Münchnerinnen und Münchner hier sind und sich das angucken, denken die, ach, das ist aber schön hier in Hamburg. Mhm. Und das insofern freuen wir uns natürlich immer über Besucherinnen und Besucher, die touristische Anlässe nutzen, um dann hier uns auch zu besuchen mit dem, was wir machen. Und wollen aber auch einen Beitrag leisten, Hamburg attraktiv zu machen.
Hamburg attraktiv machen, Uwe. Und du sagst, du bist in anderen Städten und guckst dort natürlich immer auf die Veranstaltungen. Ich gucke immer auf das Shoppingangebot natürlich. Gibt es eine Stadt, bei der du sagst, Mensch, die machen noch mehr richtig, als wir es tun? Gibt es einen Ort, an dem du sagst, da sind die Veranstaltungen noch mal wirksamer?
Naja, es ist... Ich war sehr früh schon organisiert in der IFEA, das ist die International Festival and Event Association. Die hatte zum Glück nur ganz wenige deutsche Mitglieder, aber weltweit war sie gut organisiert. Insofern habe ich viele Länder gesehen und Städte, wie sie es denn machen. Und man muss da neidvoll auch nach Südeuropa blicken. Da wird ganz anders auf öffentlichen Flächen inszeniert, und zwar mit viel mehr Geld aus öffentlichen Kassen. Also da wird Kultur, findet da auch draußen auf öffentlichen Flächen statt. Und wir müssen hier in Hamburg und auch in Deutschland, kann man sagen, nach, im Süden hin ist es noch ein bisschen anders, aber wir müssen hier erstmal Gebühren zahlen und abliefern. Und dann können wir vielleicht auch Inhalte bringen. Aber wichtiger ist das Merkantile, das muss ja auch was kosten. Wir waren in Spanien auf Festivals, da hatte ich echt Schwierigkeiten, mich zu verköstigen, weil da gab es keine Stände oder was weiß ich, aber da gab es Kultur bis zum Abwinken. Also alles voller Performances und Darbietung, also sensationell. Und wir sind auch sehr gut vernetzt mit Wien, oder waren das lange. Und auch Wien hat eine tolle Veranstaltungskultur und gehen das aber auch anders an. In Wien, die großen Stadtfeste, die werden bezahlt von den Parteien.
Ich weiß, da gucke ich auch immer ganz neidisch hin.
Und weil die sagen, wir sind öffentlich, wir wollen was für unsere Leute tun. Und das große Fest auf der Donauinsel, das macht die SPÖ. Und ja, das große Fest in der City, das macht dann die Volkspartei. Also ich weiß gar nicht, ob das immer der richtige Weg ist, aber man hat ein anderes Verständnis von dem Leben im öffentlichen Raum. Und ich finde, dass wir gut daran täten, gar nicht um dem Veranstalter mehr Geld in die Kassen zu spülen, sondern um es inhaltsreicher zu machen. Warum war es mir persönlich unangenehm, ein Alstervergnügen zu machen? Weil wir gar keine Inhalte hatten. Ich hatte ja nicht einen Cent dafür. Und ich habe noch nie für eine Veranstaltung so viel gearbeitet und so wenig verdient wie für das Alstervergnügen. Nein, das macht sich keiner Begriff von. Das kann ich auch nicht erklären, wenn ich ein Plakat hinhänge. Ist auch nicht die Aufgabe. Aber wenn man dann sagt, naja, das Alstervergnügen ist aber auch nichts mehr, dann hat es einen Grund. Weil es keine Energie gibt dafür. Ja. Was haben wir denn früher gemacht? Wir sind losgezogen und eine Veranstaltung gemacht. Und jetzt muss ich 3 Bücher ausfüllen, um Konzepte zu schreiben für Sicherheit, Hygiene und Terrorprävention und was weiß ich, was alles seine Berechtigung hat. Aber der Aufwand ist so groß geworden, dass für die Inhalte der Veranstaltung gar kein Geld mehr bleibt.
Würdest du deinen Kindern empfehlen, in deine Fußstapfen zu treten? Ich glaube, ein Sohn ist ja in deine Fußstapfen getreten. Oder generell jungen Menschen empfehlen, in diese Event- und Veranstaltungsbranche einzusteigen?
Ja, also ich mache das ja mit so einer solchen Leidenschaft. Und das kann ich natürlich zu Hause nicht verbergen, wenn ich da am Tisch sitze. Und also in der Tat ist mein ältester Sohn bei uns eingestiegen, der ist schon seit 8 Jahren dabei, hat eine kleine Auszeit genommen und ist mein zweitältester auch gerade eingestiegen. Und der hat auch Lust dazu. Und die haben ihre eigene Betrachtung. Und es wird ja auch mal Zeit, dass der alte Glatzkopf mal wegkommt und da wieder neue Gesichter erscheinen und die Firma prägen. Und Event ist ja ein ganz fantastischer Treiber. Mit dem Thema Event kann ich alles Mögliche machen und anregen und inszenieren. Und das wird es immer weitergeben. Also ich glaube, dass Events eine tolle Zukunft vor sich haben, anders als ich es vielleicht in meiner Zeit gemacht habe, in der Herangehensweise. Das muss ja auch so sein, das wäre sonst grauenhaft. Und insofern, wenn die Lust dazu haben, sollen sie es machen. Das ist einfach auch hartes Brot. Man muss da richtig hart viel arbeiten. Bringt aber auch Spaß.
Ja, du bringst das mit so viel Herzblut und so enthusiastisch rüber. Deine Lust und dein Blick auf die Branche kommen bei mir total an. Ich hoffe, er kommt auch genauso an bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir kommen jetzt zum Ende dieses Podcasts, Uwe. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir sehr für deine Offenheit und dass du uns so mitgenommen hast, den Blick in deine Branche geöffnet hast für uns. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten sich wieder rein zur nächsten Ausgabe von Hamburg schnackt, dem Tourismus-Talk des Tourismusverbandes Hamburg.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk. Powered by Albers Ahoy!